Musik von Green Day, When I Come Around, und das an diesem wunderschönen Freitag. Morgens, Wochenende steht kurz vor der Tür, und ja, When I Come Around, das ist auch immer der Moment, an dem unser Oberbürgermeister mindestens einmal im Monat zu uns kommt. Mit dem wollen wir heute sprechen über Demonstrationen, über die Stadtverordnetenversammlung, über den Bundestagswahlkampf, der sich hier bei uns in der Landeshauptstadt ja auch schon bemerkbar macht, und ja, über das, was sonst noch so alles passiert ist, zum Beispiel Thema Babelsberg. Erstmal einen wunderschönen, auch trotz Regen, guten Morgen, Oberbürgermeister Mike Schuberts.
Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Brauert, hallo.
Ich umriss es ja gerade schon, was sich alles in der Stadt so tut. Darüber wollen wir natürlich auch noch sprechen. Doch vorab soll es um den Mittwoch in der vergangenen Woche gehen. Wir müssen darüber sprechen. Es war ein sehr, sehr schrecklicher Tag. Denn an dem Abend wurden im Tosnelda von Saldern Wohnheim in Babelsberg 4 Menschen durch Gewalt getötet und eine weitere Person schwer verletzt. Als wir in der Redaktion davon erfuhren, waren wir alle ziemlich erschrocken und auch bestürzt. Und ganz ehrlich, wir sind nun trainierte Journalisten, aber da fällt es dir echt schwer, einen Text zuzuschreiben, den irgendein Nachrichtensprecher dann auch noch voller Fassung vorlesen soll. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie davon erfahren haben?
Ich glaube, mir ging es am Ende nicht anders als allen anderen, die in Potsdam von dieser Nachricht gehört haben. Und ich glaube, das am meisten benutzte Wort in dem Zusammenhang war in der letzten Woche fassungslos, weil wir alle im Zusammenhang mit Oberlin eher an einen Ort der Hilfe und einen Ort der Barmherzigkeit denken, und niemand das Oberlin-Haus oder die Situation dort mit so einer Gewalttat in Verbindung bringen, Verbindung gebracht hätte auf der einen Seite, und auf der anderen Seite wir ja auch so ehrlich sein sollten zu sagen, dieser Ort steht für etwas anderes und wird auch in Zukunft stehen. Da können wir im Übrigen als Potsdamerinnen und Potsdamer auch ein Stück weit mithelfen. Ein Stück weit sind wir jetzt alle Oberliner.
Tatsächlich, Sie waren bei beiden Gedenkveranstaltungen mit dabei. Wie ging es Ihnen gestern Abend?
Ich kann es kaum in Worte fassen, weil es ist unheimlich schwer gewesen gestern Abend, nicht nur, weil Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses dabei waren, weil die Mitarbeiter aus dem Tosnelda von Saldernhaus und ansonsten auch die von Oberlin mit da waren. Für mich ist Oberlin einfach ein Träger, der in Potsdam in seiner 150-jährigen Geschichte für so viele kleine Wunder steht, die dort mitgeschaffen wurden, die angefangen auch in anderen Bereichen, Klinik, Kita, die anderen sozialen Einrichtungen, so viel Gutes für die Stadt geben. Und deswegen ist mir einfach so wichtig, dass wir das jetzt gemeinsam durchstehen, die Situation, dass wir auch vor allen Dingen den Bewohnenden im Tosnelda von Saldernhaus, aber nicht nur da, sondern auch in den anderen Häusern auf dem Gelände, helfen, mit dem Gesehenen, mit dem Erlebten umzugehen. Und vor allen Dingen das Vertrauen zu denen, die ihnen Assistenz geben, also den Betreuerinnen und Betreuern weiterzuhaben, weil das Schlimmste, was für uns alle passieren kann, dass aus der Tat einer Einzelnen Rückschlüsse auf die Kolleginnen und Kollegen, die dort tagtäglich wirklich gute Arbeit für Menschen am Menschen machen, gezogen wird.
Trotz alledem, und ich möchte das Thema nur kurz anreißen, es entsteht gerade eine Debatte darüber, ob eben genau diese Arbeit vom Menschen am Menschen richtig ist, ob die mit offen genügenden Augen geführt wird und ob wir überhaupt richtig miteinander umgehen und auch mit den Menschen, die eben eingeschränkt sind in unserem Lebensumfeld, richtig umgehen. Ist das eine Debatte, die geführt werden muss? Oder haben wir dieses Thema eigentlich gar nicht?
Nein, es ist richtig, dass wir über das Thema reden. Ich habe gestern Abend in der Nikolaikirche gesagt, jegliches hat seine Zeit. Und jetzt ist die Zeit von Schmerz und Trauer. Ich habe aber gestern in der Veranstaltung auch klar zugesagt, in der Trauerveranstaltung, dass wir diese Debatte über Diskriminierung in Sprache, Diskriminierung in dem Umgang mit Menschen mit Behinderung auch in unserer Stadt führen werden.
Ja.
Und dass wir uns den Raum und die Zeit dafür nehmen und dabei auch sicherlich überprüfen müssen, was in der letzten Woche teilweise aus Gedankenversunkenheit oder nicht mal aus Boshaftigkeit an Begriffen und Wörtern gefallen sind. Versucht in den letzten Tagen sehr intensiv das mitzulesen, was insbesondere von behinderten Menschen als Reaktion kam, und habe mich natürlich auch selber hinterfragt für das eine oder andere, was man ja eher gedankenversunken oder mitsagt. Und die Debatte tut Not, aber ich bitte auch alle, die diese Debatte führen wollen, sie zum richtigen Zeitpunkt zu finden. Wir werden sie führen in Potsdam, ich kann das nur wiederholen, aber ich glaube, jetzt wird bei Oberlin auch für die behinderten Menschen im Haus etwas anderes gebraucht. Erstmal nämlich der Zusammenhalt.
Dann nehme ich das nicht mal als Versprechen hier an, sondern als Tatsache. Wir werden den Dialog führen, jetzt uns aber die Zeit erstmal zum Trauern nehmen. Nächstes Thema, die Impfkampagne. Die nimmt jetzt spürbar an Tempo auf und man trifft immer mehr Menschen, die ihre erste, manchmal auch schon die zweite Corona-Schutzimpfung schon erhalten haben. In mir macht sich langsam ein zaghafter Optimismus breit, dass wir auf dem Weg raus aus der Pandemie sind, auch wenn die Zahlen jetzt zum heutigen Tag ja schon wieder ganz anders aussehen. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Sind wir als Stadt auf einem stabilen Weg hin zu mehr Immunität gegen SARS-CoV-2?
Ich glaube, wir sind in Deutschland auf einem stabilen Weg. Wir sind auch in Brandenburg auf einem guten Weg. Was Potsdam betrifft, wohnen zurzeit so ein bisschen zwei Seelen in meiner Brust. Die Zahlen koppeln sich, wenn man sie sich anguckt, ein wenig von dem ab, was wir ansonsten im Land erleben. Und das erste Mal, seitdem wir in der Pandemie sind, sehr deutlich, aus meiner Sicht zumindest sehr deutlich, von den Zahlen, die ansonsten im Rest des Landes zu verzeichnen sind, zumindest was das Absinken der Inzidenzwerte betrifft. Nun wissen wir, dass die Inzidenzwerte nicht alleine das sind, was in die Entscheidung eingeht, und wir haben in den Kliniken in Potsdam Gott sei Dank eine Situation, die beherrschbar ist. Das hatten wir auch schon anders. Aber das, was wir momentan erleben, wir sind jetzt bei einer 122er Inzidenz, wo der Großteil des Landes unter die 100 geht, Das macht mich nachdenklich. Wir werden uns hier heute im Stab auch die Zahlen im Detail angucken. Und da ja fast alles zu ist immer noch, wenn wir ganz ehrlich sind. Wenn wir ehrlich sind, die Händler hier in der Brandenburger Straße von Click and Meet and Test nicht so richtig profitieren, weil das ein System ist mit Hosenträger und Gürtel, wie der Chef des Handelsverbandes mal gesagt hat. Also mit doppeltem Netz kommen halt wenig Menschen. Also müssen die Infektionen woanders sein. Und das ist derzeit der Bereich Kita-Schule. Und wir werden gucken müssen, was wir jenseits von Schließungsdiskussionen tun können, um das wieder ein Stückchen miteinander hinzubekommen. Das, was wir wahrnehmen, ich nutze die Chance, dann das auch klar zu sagen, dass dieses Gefühl, was sich auch bei Ihnen breit macht, nämlich, Mensch, wir sind doch auf einem guten Weg, leider bei dem einen oder anderen dazu führt, bei Kilometer 39, ich mache ja immer den Marathonvergleich, anstatt weiterzulaufen, anzufangen zu gehen und auch mal stehen zu bleiben und zu denken, so kommt man auch ans Ziel.
Mhm.
So ein bisschen laissez-faire reicht ein an der einen oder anderen Stelle, und das ist gefährlich.
Aber sind das nicht einfach vielleicht auch die realistischen Zahlen, die vorherrschen? Jetzt mag es ja im Land mit den Zahlen runtergehen und bei uns komischerweise bleibt so oder wird ein bisschen mehr. Wir testen aber auch wie die Irren hier in der Landeshauptstadt.
Ja, wir testen überall, und testen bringt die Zahlen nicht nach oben. Das war die Geschichte, haben wir ja schon mehrfach auseinander posamentiert, weil das Testen an sich bringt ja Positivfälle, und wir reden nicht über Selbsttest oder Schnelltestzahlen, wir reden über PCR-Bestätigte, also wirkliche Infektionen, die erkannt und gelistet werden müssen. Und da müssen wir uns schon einen Kopf machen und hinterfragen, auch ein Stück weit als Stadtgesellschaft jetzt sensibel zu bleiben, weil weder unserem Handeln noch den Gastronomen nutzt etwas, wenn überall die Zahlen runtergehen und die hier mit angezogener Handbremse fahren müssen, weil wir an der einen oder anderen Stelle die Regeln, die wir ja miteinander einhalten wollen, vielleicht nicht mehr ganz halten. Es ist da mal so ein bisschen weniger, und ach, da können wir doch schon mal zusammenstehen. Und warum dürfen denn die zwei Gruppen nicht? Und schon haben sie so, das plätschert dann auf so einer höheren Zahl rum. Das ist ja, wir haben ja keine Ausbruchscluster. Darum geht es gar nicht momentan. Aber so kommt man von den Zahlen nicht runter. Und wir waren da gemeinsam. Sie erinnern sich an Sendungen, wo ich hier herzlich Danke gesagt habe für die Disziplin und für die Mitwirkung. Das Gefühl haben wir zurzeit an manchen Stellen nicht, weil es sich dann, man merkt es ja, wenn es dann auf Einrichtungen geht. Also Sie haben dann eine Einrichtung, wo Sie mehrere Fälle haben. Das muss ja einen Grund haben.
Wir haben eben gerade den schönen Vergleich mit dem Marathon gehabt. Denken wir uns zurück auf Kilometer 39. Was sagen Sie Ihren Mitlaufenden? Haltet durch, auch wenn es weh tut?
Naja, ich bin ja die Strecken noch nicht bis Kilometer 39. Ich könnte auch sagen, bei Kilometer 19 tut es genauso weh. Je nachdem, wie der Trainingszustand ist. Also bis 21 bin ich das schon gelaufen. Und in der Tat, das ist dann manchmal Zähne zusammenbeißen und zwar sagen, was mache ich hier jetzt eigentlich und warum tue ich das?
Ja.
das Hinterfragen kann man alles machen, aber wenn man was angefangen hat, muss man einen Weg zu Ende gehen. Und wir sind kurz davor, Sie haben ja zu Recht gesagt, die Impfkampagne nimmt Fahrt auf. Wir hören von immer mehr Menschen, die sagen, wir haben unsere Erstimpfung weg. Es gibt viele Potsdamer, die sogar bereit sind fürs Impfen, bis nach Perleberg, Forst oder wo auch immer hinzufahren, um zu sagen, na, wenn hier voll ist, wir wollen mithelfen, wir wollen auch für uns, für den Sommer schnellen Schutz haben. Auch das gehört natürlich dazu. Bloß das führt auf der anderen Seite nicht dazu, dass wir das, was unter Schutz, unter Protection lief, so schön in den letzten Monaten, dass wir das jetzt vernachlässigen dürfen. Ist jetzt einfach wirklich durchhalten angesagt.
Wir müssen schon wieder weiter zum nächsten Thema. Es ist immer so wenig Zeit mit Ihnen. Wir könnten stundenlang plaudern. Aber das hier ist unser nächstes Thema. Der Blick weitet sich wieder und es rücken auch mal andere Themen zurück ins Blickfeld der Menschen. Man sieht das an der ursprünglichen Tagesordnung der letzten STAFO, Stadtverordnetenversammlung. Da waren einige Themen rund ums Wohnen verzeichnet. Auch steht ein neues Bürgerbegehren für einen Mietendeckel in Potsdam kurz vor dem Start. Und nicht zum ersten Mal gibt es Bestrebungen von Bürgerinnen und Bürgern in Potsdam, den Anstieg von Mieten ja sogar zu drosseln. Bereits 2012 gab es ja die Kampagne bezahlbarer Wohnraum ist die halbe Miete und auch der geplante Abriss des Staudenhofs wird immer wieder hinterfragt. Wie brennend ist die Wohnungslage hier bei uns in der Landeshauptstadt aus Ihrer Sicht?
Also das Thema Mieten und Höhe von Mieten ist in Potsdam, muss man auch sagen, ehrlicherweise im gesamten in Berlin und im gesamten Berliner Umland das drängende zentrale Thema für die Zukunft. Nur hat das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil gerade sehr deutlich gemacht, welchen Regelungsspielraum welche Ebenen hat und dass das ein Thema ist, was auf Bundesebene erstmal geklärt werden muss, dass wir gar nicht den Rechtsrahmen haben. Das ist auch so mal der Bauchschmerz, den ich mit der Diskussion habe, weil ich sage, wir müssen über die Instrumente reden, die wir auf kommunaler Ebene in der Hand haben. Und wir neigen in Potsdam gerne dazu, große Politik zu spielen, im Sinne von die Lösungen, die andere Ebenen eigentlich umsetzen müssen erstmal, auf kommunaler Ebene umzusetzen und dann uns zu wundern, dass sie entweder juristisch nicht halten oder am Ende für den, der es bezahlen muss, nämlich der Steuerzahler, die Bürgerinnen und Bürger über den kommunalen Haushalt nicht umsetzbar wird. Und das ist die Gefahr, die ich bei der Diskussion sehe, weil so schafft man politische Frustration. Wenn man einen Lösungsansatz in den Raum stellt, wie beispielsweise die populistische Forderung Mietendeckel umsetzen auf kommunaler Ebene. Ich finde Mietendeckel gut. Ich hätte mich gefreut, wenn die Berliner Regelung gegriffen hätte. Ich finde es richtig, dass jetzt gefordert wird, auf Bundesebene etwas umzusetzen und zu verändern gesetzlich. Ja. Aber wenn man das alles weiß, wo die rechtlichen Stellschrauben sind, dann frage ich mich schon, warum ich dann auf kommunaler Ebene Menschen, die sich nicht vielleicht jeden Tag über alles informieren, aufeinanderhetzt und am Ende ein politisches Bild zeichnet, so nach dem Motto, na, die tun ja hier nichts. Und das ist die Gefahr, die ich sehe.
Ich möchte auf den Staudenhof noch kurz zu sprechen kommen. Der Abriss beschäftigt nicht nur Bürgerinnen und Bürger, die den Abriss von funktionierenden Wohnhäusern falsch finden. Erstmals haben sich auch Klimaaktivisten gegen den Abriss des Wohnblocks in der Potsdamer City gestellt und dagegen argumentiert. Sie sehen darin eine ökologische Dummheit, da eine Sanierung wesentlich weniger Energie bräuchte als Abriss und Neubau. Zudem sei der Abriss finanziert durch das Land. Fördermittelverschwendung, sagen sie, so die Klimaschützer. Ist das eine neue Betrachtung von Städtebau und Umweltschutz, die uns im 21. Jahrhundert stärker leiten sollte? Immerhin haben unsere Stadtverordneten den Klimanotstand ja ausgerufen und an dem müssen sie nun ihre Handlungen auch messen lassen.
Das ist gut, dass Sie es ansprechen, Herr Brauhardt, weil ja, das Thema Klimaschutz ist ein weiteres Thema. Und das Thema Wohnen ist immer ganz toll zu sehen, wo wir Interessenkonflikte in der Stadt haben, die wir miteinander austragen müssen in der Diskussion. Und wir führen die dann meistens, jetzt gucken wir nur auf Klima und morgen gucken wir nur auf Wohnen. Und wenn man immer diese multikausalen Betrachtungen hat und sich eben nicht die Mühe macht, Themen mal miteinander übereinander zu schieben, dann kommt man zu einfachen Lösungen. Einfache Lösungen bringen uns aber an der Stelle nicht weiter. Machen wir es konkret am Staudenhof. Richtig ist, graue gebundene Energie an dem Standort, wenn man sie abreißt, ist es energetisch weniger sinnvoll, als wenn man das Gebäude stehen lässt. Das ist die Klimabetrachtung. Dann kann man ja sagen, das Gebäude bleibt stehen. Dann gucken wir uns das Gebäude mal in der Einzelstruktur an, in den Innenräumen und dann sehen wir sehr, sehr kleine Wohnungen. Wirklich, wer sagt, wir brauchen kleine Wohnungen, der möge sich bitte die Wohnung dann da auch mal angucken und die großen Flure mit verschenkten Flächen. Und dann fragt man sich, wie soll die eine Sanierung stattfinden, dieses Gebäudes bei laufendem Betrieb? die wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also sprich, die Menschen müssen raus, sie müssen an andere Stellen kommen, um da erstmal zu wohnen. Dann kann das Gebäude saniert werden. Und dann fragt man sich, brauchen wir im Bereich von kleineren und geringeren Einkommen wirklich nur einen Wohnungstyp oder braucht man nicht eigentlich eine Mischung? Und ist vielleicht diese Fläche, wenn wir sie schon sanieren müssen, mit einem halbbebauten Gebäude vielleicht wenig gut genutzt? Macht es nicht mehr Sinn, unterschiedliche Wohnungsgrundstücke, Wohnungsgrundrisse zu machen? Und kann man dann bei der Sanierung des Gebäudes nicht vielleicht auch gleich bei dem Neubau gleich was ökologisch Sinnvolleres hinsetzen als eine graue Betonfassade, wo man was vorsetzt? Dann ist der städtebauliche Aspekt nicht hinten vor. Und dann sehen Sie, dann kommen 3, 4, 5 Themen zueinander. Und das ist die Art von Bewertung, die wir abwägen müssen miteinander. Und bei der Abwägung sind wir zu dem Schluss gekommen, zu sagen, das jetzige Gebäude in der Struktur ist nicht das, was wir in Zukunft an der Stelle in der Innenstadt brauchen. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum, das ist richtig. Wir brauchen unterschiedliche Wohnungsgrößen, die bietet das Gebäude nicht. Die wollen wir dort errichten. Und ich bin den Kooperationsfraktionen dankbar, dass sie das Klimathema ja nochmal ganz klar aufgenommen haben und uns ins Stammbuch geschrieben haben als Verwaltung, wenn ihr da jetzt plant, dann muss da etwas entstehen, was in seinem ökologischen Fußabdruck deutlich macht, was Bauen im 21. Jahrhundert unter Klimabedingungen heißt. Also wir werden ja nicht nur sanieren, sondern wir werden auch im 21. Jahrhundert neu bauen. Und wir haben jetzt die Aufgabe, dort einen Bau hinzusetzen, der diesen gehobenen und neuen Ansprüchen viel deutlicher gerecht wird.
Ich habe mal gehört, manchmal holen sie sich auch Leute einfach an den runden Tisch. Mein Vorschlag, die eine Seite bringt den Kaffee mit, die andere den Kuchen, sie setzen sich in die Mitte und man kann ja mal drüber reden. Es wird ja eh so viel und so gerne geredet in der Landeshauptstadt. Der Talk nach 9, heute schon um 8:15. Der Grund ist, der Herr Oberbürgermeister hat heute auch noch was zu arbeiten. Wo geht's als nächstes hin?
Erstmal ins Büro. Kurze Runde, dann werden wir sicherlich über die Zahlen heute nochmal, was Covid betrifft, reden. Da ist eine Stabslage zu. Und dann gibt es über den ganzen Tag verteilt eine Menge Termine, die zu organisieren und abzuarbeiten sind. Zurzeit ja meistens eher im Büro und mit Gucken in die Mattscheibe, so wie bei vielen, die dann eher mit den diversen Videovarianten arbeiten müssen, ist das bei mir zurzeit halt auch so.
Wohnen, Klimaschutz, Covid, diese und noch viele weitere Themen bewegen die Menschen in der Landeshauptstadt über die letzte Stadtverordnetenversammlung. Die Fortschritte in der Impfkampagne und die Wohnungsfrage sprach ich heute mit unserem Oberbürgermeister Mike Schubert. Danke, dass Sie hier waren. Ihnen, Ihrem Stab und natürlich auch allen Kolleginnen und Kollegen im Rathaus. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Na, schon wach? Na dann los. Aufstehen für Genießer. Hier sind Tobi und die Radiowecker auf Radio Potsdam mit Tobi Brauhart.